Heute zu Gast im Podcast ist der Hans, Founder von FlexVelop.
Genau, also da kommen wir so ein bisschen in unsere Vertriebsstrategie, die so ganz cool ist, dass wir halt gar nicht auf den Endkundenfang quasi selber gehen, sondern wir bieten uns halt den Fachhändlern, teilweise auch den Herstellern oder großen Marktplätzen als Bezahloption an, die also quasi entweder auch auf der Ladenfläche integriert werden kann im Callcenter oder halt jetzt demnächst auch im Online-Shop, sodass dann im Grunde die Händler wiederum diejenigen sind, die uns die eigentlichen Kunden besorgen. Und deswegen ist das Ganze jetzt auch so schön skalierbar.
Ja, hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns, digital umsetzen. Ja, und heute habe ich euch eine einfach nur raffinierte Art der Kundenakquise mitgebracht. Heute ist der Hans von FlexVelop zu Gast und er zeigt uns, wie FlexVelop flext. Nein, Spaß beiseite. FlexVelop ist ein Fintech, das es Gewerbetreibenden ermöglicht, Neugeräte zunächst ohne Kredit oder zusätzliche Versicherungskosten nur auf sehr kleinen wöchentlichen Raten zu mieten, beziehungsweise so wie sie es nennen, zu flexen. Und zum späteren Zeitpunkt können sich diese Unternehmen dann auch dazu entscheiden, die Geräte entweder zu kaufen oder auch zurückzugeben, ohne die vollständig abzubezahlen. Und Hans erzählt uns zunächst einmal die Geschichte, wie es zur Gründung von FlexVelop kam, was für eine Geschäftsmöglichkeit er gesehen hat und wie er FlexVelop dann tatsächlich zunächst einmal aufgebaut hat. Sehr spannend. Unter anderem hat er sein Auto verkaufen müssen, um die ersten Deals machen zu können. Und heute sind sie schon riesig mit, über 500.000 Geräten, die schon auf dem Markt geflext wurden. Und ich freue mich heute, euch da einiges mehr zu erzählen. Sie haben eine mega ausgeklügelte Vertriebsstrategie und darum soll es heute gehen, wie man Vertrieb und Kundenakquise tatsächlich sogar in so einigen Geschäftsmodellen outsourcen kann. Und ich freue mich auf diese heutige Episode, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, verschwenden wir nicht mehr Zeit und ab geht's in die Episode. Bis gleich. Ja, hi Hans, ich habe dich schon im Intro vorgestellt, aber ich glaube, es ist immer besser, wenn du dich auch mal selber vorstellst und auch vor allem dein Unternehmen vorstellst.
Ja, moin. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, um FlexVelop zu präsentieren. Genau, also mein Name ist Hans Stockfisch aus Hamburg und ich habe vor vier Jahren FlexVelop gegründet, ein Fintech, das es jetzt vor allem Gewerbetreibenden ermöglicht, mit Neugeräten sorgenfrei direkt zu arbeiten. Und da sind wir quasi so auf diesen Buy Now, Pay Later Zug aufgesprungen, inklusive Kreislaufwirtschaft, Subscription, und haben daraus Flex Now, Pay Later gemacht und quasi eine eigene Form der Gerätefinanzierung, die quasi nicht Kredit ist, nicht Leasing, nicht Miete, sondern wir nennen es Flexen. Und ja, ich freue mich sehr darüber, mit dir heute sprechen zu dürfen.
Flex, Flex.
So nämlich.
Unterwegs. So muss das sein, so muss das sein. Ja, auf jeden Fall, wo ich dich kennengelernt habe, hatten wir in den ersten Minuten da schon ziemlich viel Spaß, viel gelacht. Bist ein cooler Typ. Erzähl doch einfach mal so, wie deine Story ist wirklich, was du damals so als Pain gesehen hast. Was war der, initiale Startpunkt, dass du die ganze Geschichte hier gestartet hast?
Ja, gerne. Wie die meisten Gründer bin auch ich kein klassischer Gründer, sondern war tatsächlich direkt nach dem Abi für 12 Jahre bei der Bundeswehr und da als Marineoffizier unterwegs, bin durch die Welt gefahren auf verschiedensten Schiffen und habe viele, viele Dinge gemacht, die im Grunde überhaupt nichts mit Startups oder Finanzwesen oder so zu tun haben. Und als dann die Zeit zu Ende ging, habe ich ein Praktikum gemacht bei einem Investmentbanker in Hamburg und der hat mich mal mit nach Australien genommen, wo er sich ein Unternehmen angeguckt hat, das er ganz, ganz spannend fand. Und da bin ich einfach mal mitgekommen, hatte ja keine Ahnung von nix und fand das ziemlich cool, was die gemacht haben. Das war nämlich ein australisches Unternehmen, das Gastronomiegeräte vermietet hat an Gastronomen entsprechend, vor allem auch an Existenzgründer aus der Gastronomie. Also die haben zwei Dinge gemacht, die sonst keiner gemacht haben oder keiner gemacht hat. Die haben junge Gründer finanziert, wo die Banken schon pauschal meistens immer ablehnen und sagen, du hast gar keine Umsatzhistorie, das können wir gar nicht bewerten. Und sie haben Kleingeräte finanziert und dann auch noch aus der Gastro, wo ja auch viele oft ihre Vorbehalte haben. Und das fand ich super cool. Hab die gefragt, Mensch, kann ich sowas nicht für euch in Europa machen? Hab eh nichts zu tun. Und haben die gesagt, nö, wir wollen nicht nach Europa. Und habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich es halt irgendwie from scratch einmal neu und aus Bequemlichkeit mit ein paar guten Leuten möglichst vollautomatisiert. Und ehrlicherweise haben wir dann erst mit der Zeit festgestellt, okay, wir sind jetzt offenbar ein Startup. Es gibt ja auch so einen Fintech-Bereich, weil wir machen ja auch irgendwie was mit Finanzierung. Und im Grunde ist der große Clou tatsächlich diese Vollautomatisierung, weil bisher Leasingverträge, Kreditverträge halt immer noch papierbasiert sind, ewig dauern. Und wir haben gesagt, das muss irgendwie möglichst schneller gehen. Und man muss auch irgendwie flexibel sein und Geräte auch zurückgeben können, bevor die überhaupt bezahlt sind. Anders als beim Kredit, wo man immer sich verpflichten muss, mit Haus und Hof das Gerät auch hoch und heilig 10-mal zurückzuzahlen. Und so haben wir das Ganze gebaut und dann auch festgestellt, Mensch, das ist nicht nur für Gastronomie interessant, sondern für sämtliche Unternehmer, Gewerbetreibende, Existenzgründer, egal was für Geräte die brauchen, sodass wir da heute ziemlich breit aufgestellt sind. Und so bin ich jetzt seit 4 Jahren in Hamburg mit meinem coolen Team unterwegs und flexe den ganzen Tag.
du hast mir eingangs erzählt tatsächlich, wie du die ersten Dinger wirklich finanziert hast, wie so die MVP-Version der ganzen Geschichte aussah. Erzähl mal ein bisschen.
wie gesagt, wir hatten keine Ahnung, dass es das Wort Startup gibt. Noch weniger hatten wir irgendwelche Kontakte in die Szene. Schon gar nicht irgendwie nach Berlin. Und das heißt, wir hatten auch keinerlei Business Angel. Das Wort kannte ich früher ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Geschweige denn richtige Investoren. Also keiner wollte uns Kohle geben, kurzum. Und alle wollten erstmal ein Proof of Concept und gucken, ja, klappt das überhaupt, was ihr da vorhabt? Und irgendwie mussten wir dann ja unser Versprechen halten und die Geräte dann auch gleich beim Händler tatsächlich für unsere Kunden voll bezahlen, sodass unsere Kunden die entspannt von uns mieten können oder flexen können. Und so musste ich dann beispielsweise mein erstes Auto gleich wieder verkaufen, um damit die ersten Kaffeemaschinen, die wir als erstes geflext haben, zu finanzieren. War jetzt leider kein Porsche oder dicker Benz, sondern halt ein gebrauchter Golf, den ich irgendwann mal von meiner Mutter abgekauft hatte. Aber für die ersten 4 Maschinen hat es gereicht. Und so kamen wir dann langsam in Gang, aber waren halt tatsächlich die ganze Zeit schwer am Hustlen oder am Bootstrappen, wie man ja in der Startup-Szene sagt, um wirklich ohne Kohle das Ganze aufzubauen und parallel auch noch irgendwie in anderen Geschichten zu arbeiten, um die Miete reinzukriegen. Und war schon sportlich. Aber ja, hat uns stark gemacht.
Ja, das glaube ich. Also das zeigt auch Commitment, ne? Dass man nicht die eigene Karre erstmal verkauft, dass man überhaupt auf den Gedanken kommt, ne? So, die meisten denken gar nicht so weit. Denken halt, ja, ich brauche jetzt einen Investor. Wenn ich keinen Investor kriege, dann Kopf in Sand stecken und hat halt nicht funktioniert, ne? Und da erstmal Respekt, ne? Also zeigt schon mal Commitment. Ich glaube auch so deine vorherige Laufbahn hat da auch bestimmten signifikanten Einfluss, ich sag mal, auf deine Arbeitsweise und dass man da nicht so schnell aufgibt, ne?
Ja, mit Sicherheit, dass man da so ein bisschen risikofreudiger ist und dann auch weiß, so jetzt ist man raus aus der Bundeswehr, in keinen Einsatzgebieten mehr. Eigentlich ist das jetzt deutlich entspannter überall. Und am Ende war es so eine Mindset-Geschichte. Ich hatte da auch diverse Bücher gelesen von tollen Unternehmern, die auch gesagt haben, du musst halt aus dem Flugzeug springen und auf dem Weg nach unten irgendwie deine Rakete bauen. Und ja, das haben wir gemacht. Ich habe aber bis heute noch kein neues Auto. Also ich bin immer noch zu Fuß unterwegs. Aber vielleicht kommt es irgendwann mal wieder.
Ja, ich glaube, die Disziplin hat es dir auf jeden Fall auch mitgegeben, die ganze Reise, die du da bei der Bundeswehr durchlaufen hast. Und das Geschäftsmodell tatsächlich, wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus? Also Mieten haben wir verstanden. Wie funktioniert das aber under the hood?
Genau, also wenn du als Kunde zu einem Händler gehst, der uns quasi als Bezahloption integriert hat, demnächst jetzt auch in ganz vielen Online-Shops, dann stehen wir einfach neben PayPal, Klarna, Visa als optionale Bezahloption. Und wenn der Kunde sich also für einen Flex-Vertrag entscheidet, muss er nur einmal kurz seine Daten eingeben, wie gesagt, auch für Existenzgründer. Und alles papierlos, keine BWA vorzeigen, nichts, klickt auf, ich will jetzt flexen. Und dann prüfen wir innerhalb von einer Sekunde die Bonität. Bei Existenzgründern, wo es noch gar keine Firmenbonität gibt, prüfen wir dann dort einfach den Gründer quasi als oder den gewerbetreibenden Freiberufler als Privatperson und geben dem dann einen entsprechenden Vertrauensvorschuss mit. Also wenn die private Bonität quasi gut ist, dann glauben wir auch, dass da als Unternehmen alles klappen wird. Ja, und wenn das cool ist, kann der Kunde das Gerät sofort mitnehmen oder geliefert bekommen und wir zahlen dem Händler tatsächlich sofort den vollen Gerätepreis und bieten unserem Kunden dann die Möglichkeit, nach einer Mindestlaufzeit sich wöchentlich entscheiden zu können, jetzt will ich das Gerät kaufen, jetzt will ich es zurückgeben oder ich entscheide mich einfach später. Und das hat einige Vorteile, die sich andere so irgendwie nicht trauen, weil wir versichern die Geräte auf eigene Kosten. Das hat einen großen Vorteil. Zum einen, der Kunde muss nicht extra noch eine Versicherung abschließen, sondern ist gleich mit drin. Und dadurch ist die Versicherung natürlich für uns auch deutlich günstiger, weil wir alle Geräte versichern, die wir verflexen, sodass wir diese Kostenvorteile auch an die Kunden weitergeben können und es für die Kunden dann je nach Steuersituation sogar günstiger sein kann, das Gerät zu flexen, als es direkt selbst zu kaufen und nochmal selbst eine Versicherung abzuschließen. Und das sind halt so Dinge, die vor allem so ein bisschen den Unternehmergeist mitbringen mit dieser Rückgabeoption. Das würde halt eine normale Leasinggesellschaft oder eine normale Bank niemals machen. Die würden halt nie sagen, ja, du kannst das Gerät auch zurückgeben, bevor es abbezahlt ist, weil dann haben die das Ding auf dem Hof stehen und wissen gar nicht, wohin damit. Und wir haben halt gesagt, wir sind Unternehmer, wir wollen echt einen neuen Mehrwert bieten und halt diese Flexibilität, dieses sorgenfreie Arbeiten ermöglichen und setzen dann natürlich drauf, dass das Ganze am Ende auch kaufmännisch Sinn macht, dass die meisten unserer Kunden die Geräte aber doch am Ende behalten und rauskaufen, sodass ich hier nicht jeden Tag irgendwie eine LKW-Ladung mit gebrauchten Geräten bekomme und gucken muss, wie ich die Dinger wieder vertickt bekomme. Und ja, das ist halt das, was sich Banken und Leasinggesellschaften nicht trauen, da wo wir einen großen Mehrwert bieten, was es aber auch gar nicht so leicht macht in der Refinanzierung, weil natürlich, wenn ich eine Bank refinanzieren will, will sie eigentlich auch wissen, dass das Gerät doppelt und dreifach schon verkauft ist mit Sicherheiten von dem Kunden und haben jetzt aber da die ersten Partner gefunden und ja, jetzt geht es so langsam los mit der Skalierung. Motor läuft.
Motor läuft, sehr gut. Und bei wie vielen Nutzern steht ihr denn jetzt heute? Also ihr habt ja schon ordentlich vorgelegt, ne?
Ja, also wir haben jetzt etwa so, also bis zum Sommer haben wir auf jeden Fall die Millionen geknackt an Gerätevolumen, also an Kleingeräten, die bei unseren Kunden draußen sind. So im Schnitt haben die Kunden ein Gerät, das kostet zwischen 1.000 Euro und 5.000 Euro. Also meistens irgendwie ein MacBook, iPhone oder auch eine Siebträger-Kaffeemaschine, kann aber auch Werkzeug sein, Needling-Gerät für Feinkosmetik. Also ich lerne jetzt auch neueste Geräte kennen, die kannte ich vorher noch gar nicht. Aber alles so zwischen 300 Euro Netto-Gerätepreis und 20.000 Euro können wir flexen. Und das Schöne ist, dass auch viele unserer Kunden tatsächlich mit einem Gerät anfangen und das dann so cool finden und dann auch weitere Geräte quasi flexen, die auch vielleicht aus einer ganz anderen Kategorie kommen. Also beispielsweise, sie suchten nach Office-IT, haben dann irgendwie einen Drucker und einen Laptop und holen sich dann auch nochmal die Kaffeemaschine hinterher oder einen Kühlschrank. Und so macht das Spaß.
Das ist sehr nice. Eine halbe Million ist schon ein ordentliches Wort. Eine Million, das ist ordentliches Wachstum. Und
noch deutlich mehr werden.
Du hast mir verraten, wie ihr das zum Teil auch macht, ne? Was habt ihr denn da für eine Strategie tatsächlich? Wie habt ihr das geschafft, auf eine halbe Million bis heute zu kommen?
Genau, also da kommen wir so ein bisschen in unsere Vertriebsstrategie, die so ganz cool ist, dass wir halt gar nicht auf den Endkundenfang quasi selber gehen, sondern wir bieten uns halt den Fachhändlern, teilweise auch den Herstellern oder großen Marktplätzen als Bezahloption an, die also quasi entweder auch auf der Ladenfläche integriert werden kann im Callcenter oder halt jetzt demnächst auch im Online-Shop. Sodass dann im Grunde die Händler wiederum diejenigen sind, die uns die eigentlichen Kunden besorgen. Und deswegen ist das Ganze jetzt auch so schön skalierbar. Aktuell, wo wir noch überwiegend auf den Ladenflächen unterwegs sind, beispielsweise bei den Expertmärkten, also Expert kennen ja auch viele wie Mediamarkt Saturn, also so eine etablierte Kette. Und da muss natürlich dann der Verkäufer erstmal auf uns aufmerksam machen und immer den Kunden fragen, sind Sie eigentlich Gewerbekunde, haben Sie hier ein Büro, kaufen Sie auf Rechnung für ein Unternehmen, dann kann ich Ihnen jetzt auch Flexvelop empfehlen. Und diese ganze Hürde bricht dann nochmal zusätzlich weg, wenn wir dann in den Online-Shops drin sind, wo wir dann praktisch einfach ein Blitzbutton neben dem Produkt sind beim Warenkorb und die Kunden direkt flexen können. Und die Händler haben halt ein Interesse, selbst das Ganze zu bewerben und den Vertrieb quasi anzukurbeln, weil sie durch uns deutlich teurere Warenkörbe verkaufen können, weil die Kunden sich mehr leisten können. Plus sie erreichen jetzt auch Zielgruppen wie beispielsweise Existenzgründer und so, die sonst dort auch oft abgelehnt wurden. Und eine kleine Provision von uns gibt es auch noch, so dass wir im Thema Marketing, das ich sag mal fast schon outgesourced haben. Und ja, das macht jetzt, wo alles steht und alles läuft, halt ja die Tore auf, das Ganze jetzt auch schön zu skalieren, wenn genügend Refinanzierungspartner natürlich mit skalieren. Aber da sind wir recht zuversichtlich.
Mega smartes Modell. Du bist echt der Erste seit sehr, sehr langer Zeit, wo ich so ein smartes Modell gehört habe, dass man selber sich nicht drum kümmern muss. Weil das ist eigentlich der größte Pain, dann wirklich an den Endkunden zu gehen. Ne? Und das praktisch outgesourced zu haben, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber das bringt mich auch zu einem sehr, sehr interessanten Thema tatsächlich. Das heißt, eure Strategie basiert auf Kooperationen mit strategischen Partnern, wie zum Beispiel jetzt einem Expertmarkt oder einem Saturn oder dann vielleicht einem Online-Händler, wie er auch aussieht. Wie kann man sich das vorstellen vom Erstkontakt zu so einem potenziellen Kooperationspartner? Was muss vor diesem Erstkontakt stattfinden? Was für eine Recherche, was für eine Vorbereitung muss da stattfinden?
Ja, also idealerweise hast du natürlich irgendwie warme Kontakte in deinem Netzwerk, die für dich eine Intro machen. Das hatten wir natürlich am Anfang nicht. Deswegen ist ich sag sogar schon Co-Gründer zu ihm, er kam so erst später zurück, aber ihm habe ich auch super viel zu verdanken, dass der Marvin bei uns, der macht den ganzen Vertrieb. Und der ist hier in Hamburg tatsächlich beim Moonsburg Center in einen Notebooks-Billiger-Markt reingestiefelt. Und ist halt so ein bisschen ohne Schamgefühl auf die Welt gekommen, also als Vertriebler richtig gut, und hat sich dann da gleich irgendwie zum Filialleiter einmal durchreichen lassen. Und der hat den dann vollgesabbelt und der meinte dann, ja, ich bin hier aber nur der Filialleiter, ich kann hier nicht entscheiden, ob Notebooks billiger als Gesamtkonzern jetzt hier Flexen anbieten will, aber ich leite mal eine E-Mail weiter. Hat er dann auch einen Kasten Bier für gekriegt. Und ja, tatsächlich kamen wir so auch mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstand relativ schnell in Kontakt. Wir haben sich das dann erst nochmal angeguckt bei anderen Händlern, ob das tatsächlich so gut funktioniert. Und mittlerweile sind wir also auch dort eine integrierte Bezahloption. Noch nicht komplett im Online-Shop. Das ist nur, wenn man auf Gewerbekunden klickt, dann steht da ein Banner, jetzt kannst du auch Geräte flexen, aber ist noch kompliziert, musst dann eine E-Mail hinschreiben. Aber da sind wir hoffentlich demnächst dann auch einfach als Blitzabschluss-Button mit integriert. Bei Expert hat mir tatsächlich eine Intro bekommen, die sich mit der Zeit ergeben hatte. Und bei vielen anderen Händlern stiefeln wir tatsächlich auch einfach mal in den Laden rein oder rufen kaltakquisemäßig an und ja, versuchen die dann zu überzeugen, was aber eigentlich recht einfach ist, weil es für die Händler auch nichts kostet. Also normalerweise PayPal, Klarna, da müssen die Händler immer noch irgendwie Gebühren pro Transaktion auch bezahlen. Bei uns alles kostenlos. Im Gegenteil, es gibt sogar noch eine Provision von uns, sodass die Händler überhaupt nichts zu verlieren haben. Und es ist am Ende eine Win-Win-Win-Situation, wenn man den Kunden noch mit reinnimmt, im Grunde für alle ist.
So kann es gehen. Reinstiefeln.
So kann es gehen, ja.
Wins kommunizieren. Und die Kooperation abschließen. Aber kann man sich das dann auch so vorstellen, dass muss man gewisse Ziele irgendwann irgendwie dann auch dann irgendwie vertraglich festhalten? Oder ist es wirklich einfach so open, hey, wir schauen mal, wo die Reise hingeht?
Genau, also wir sind komplett entspannt. Wir machen den Händlern keine Vorgaben, dass sie gewisse Ziele erreichen müssten. Das würden wir da einen oder anderen Stelle ganz gerne, um vor allem den einen oder anderen Verkäufer nochmal so ein bisschen zu bequemen, auch tatsächlich flexibel aktiv anzusprechen. Aber da sind wir auch noch nicht groß genug, um da in irgendeiner Form so eine, ich sag mal, Machtposition haben zu können und da Forderungen zu stellen. Also gerade sind wir wirklich maximal entspannt und auch dankbar für jeden, der uns mal ausprobiert. Und dann, sobald die einmal ein Gerät geflext haben, dann folgen meistens auch viele, viele weitere und dann freuen wir uns immer alle. Aber da ist auch noch alles offen. Also wir haben natürlich ambitionierte Ziele, aber wie hoch die am Ende sind und wie schnell wir die erreichen, ist alles noch in der Glaskugel.
Und ihr beschränkt euch dann jetzt aktuell auf den nationalen Markt hier in Deutschland oder wollt dann schon in die Dachregion weiter wachsen oder ist das auch beschränkt, vielleicht regulationstechnisch, dass ihr nicht einfach, ich sag mal, vielleicht international wachsen könnt?
Ja, sehr gute Frage. Also wir haben unser Modell tatsächlich dadurch, dass wir diese Rückgabeoption mit drin haben, bevor das Gerät bezahlt ist, fallen wir nicht unter das Kreditwesengesetz, wie halt klassisches Leasing, klassischer Bankkredit. Deswegen können wir auch diesen Blitzabschluss so schnell machen, weil wir Geldwäschegesetz etc., das müssen wir alles gar nicht abprüfen. Das haben wir für Deutschland auf jeden Fall, diese Sicherheit, dass wir da entsprechend BaFin-frei quasi unterwegs sind, wobei wir auch glauben, in Deutschland sind, glaube ich, die Auflagen auch am höchsten. Das heißt, wenn wir hier schon nicht unter dieses Gesetz fallen, wird das in den anderen Ländern wahrscheinlich genauso sein. Aber wir wollen uns jetzt erstmal auf Deutschland fokussieren. Wir glauben, der Markt ist hier groß genug, obwohl wir auch die Fühler schon nach Österreich gerade ausgestreckt haben und vielleicht da auch dieses Jahr dann schon die ersten Händler mit anschließen.
Und wenn ihr also Cold Calling zum Beispiel betreibt, man sagen wir, potenziellen Kooperationspartner kontaktiert, habt ihr wirklich ein fixes Skript und seid ihr dann vielleicht über Experimente an dieses Skript gekommen, indem ihr einfach mal ein bisschen was Verschiedenes ausgetestet habt oder einfach frei nach Schnauze, so wie man das gerade fühlt und dann spricht man mal mit denen?
Ja, geile Frage, genau. Also erstmal haben wir es einfach mal komplett, ich sag mal, unprofessionell, haut drauf mäßig versucht, Freestyle. Dann haben wir mal gesagt, okay, komm, wir schreiben mal so ein Skript zusammen. Und hatten dann auch irgendwie ein, zwei Leute, die uns noch geholfen haben. Aber da merkte man, dann wurden die Gespräche so ein bisschen holzig. Da fehlte so ein bisschen die Natürlichkeit. Und jetzt haben wir die Lösung, also jetzt haben wir ein Team von 3 Leuten, die Vertrieb machen und quasi auch mit am Telefon sitzen. Und da haben alle quasi so eine Art typische Fragen und Antworten einmal vorher durchgelesen und das dann auch noch neben sich liegen. Aber sie starten alle quasi völlig spontan ins Gespräch, gucken vorher, was macht der Händler eigentlich, versuchen dann natürlich individuell eine Ansprache auch hinzubekommen und gehen dann einfach offen ins Gespräch und wissen aber die Top 10 Fragen, die eigentlich fast jeder stellt, dann auch gleich gut zu beantworten, aber eigentlich eher reaktiv, so dass es da nicht so hölzern vorkommt und das Gespräch wirklich sich auf natürliche Weise entwickelt. Wobei man da auch sagen muss, beim ersten Cold Call wird man meist sowieso vertröstet und sagt, man möge später nochmal anrufen oder nochmal eine E-Mail schreiben, so dass wir dann natürlich eine standardisierte E-Mail haben, mit Foto und so, um es aber auch so ein bisschen aufzulockern, ohne Gefahr zu laufen, im Spam zu landen. Und da ist, ja, doch die Antwortrate auch, würde ich sagen, fast bei 100%. Ein paar Leute sagen dann, danke, haben wir schon, wir haben schon Partner, interessiert uns nicht. Da sage ich dann auch, okay, so halbwarme Dinger gleich weglassen und lieber gleich auf den nächsten stürzen, der vielleicht auch gleich erkennt, dass das eine coole Sache für ihn ist und nicht irgendwie die Zähne bei dem einen oder anderen ausbeißen. In der Zeit kann man auch vielleicht wieder 3, 4 andere gewinnen, die sofort begeistert sind. Und so macht es auch allen am meisten Spaß, weil das andere frustriert ja auch, wenn du da einem immer hinterher rennst und der es einfach nicht sehen will, dass es auch für ihn quasi eine risikofreie Geschichte wäre.
Und an den Wachstumsstrategien, wenn ich jetzt mal dran denke, also ihr seid erstmal gestartet offline in den stationären Märkten. Jetzt bietet ihr auch online eine Lösung an, auch bei diesem Button, den du jetzt gerade angesprochen hast. Dieser Button aktuell wird allerdings, ich denke mal, den können sie nicht einfach selber integrieren, sondern da seid ihr auch aktuell noch involviert, oder? Oder können die das einfach selbst machen, ohne dass ihr da irgendwas mit zu tun habt?
Ja, da ist das Geile. Wir haben tatsächlich eine ganze Softwareagentur mit im Rücken, weil wir damals den Sebastian kennengelernt haben, der quasi als Co-Gründer mit reingekommen ist. Der hat eine eigene Softwareagentur in Bochum, die Nine Elements mit 70 Entwicklern, die auch dort alle vor Ort sitzen und Currywurst essen. Und die haben das jetzt ziemlich smart gemacht, weil gerade je größer die Händler werden, mit eigenen Online-Shops womöglich, desto schwieriger ist es für deren IT überhaupt irgendwie Kapazitäten rauszubrechen, um beispielsweise unseren Button einzubauen. Und da haben wir dann viel Gehirnschmalz reingepackt und jetzt so ein Skript gebaut, was tatsächlich per Copy-Paste, also das kannst du über die Marketingabteilung bei den großen Firmen machen, einfach im Google, was ist das, Ads Manager oder Tag Manager, müssen ja einfach nur diesen Code einfügen und dann erkennt dieses Skript automatisch im bestehenden Online-Shop, egal von welchem Anbieter, ah, guck mal, hier ist ein Produkt, das heißt so und so, das ist der Preis, Das würde umgesetzt so eine Mietrate bei uns bedeuten und dann wird dieser Button quasi automatisch dort implementiert, ohne dass einer im Hintergrund sitzen müsste auf IT-Seite vom Händler aus und jedes Produkt irgendwie noch einmal einzeln mit diesem Button versehen müsste. Und ja, das probieren wir gerade aus. Bisher läuft super bei den ersten Händlern, mit denen wir das machen, und sind mal sehr gespannt, ob das die Skalierung dann auch weiter so mit begleitet und nicht doch noch irgendwas auseinanderfliegt, aber bisher eine ganz geile Lösung, glaube ich.
Mega spannend. Ich bin gerade drauf gekommen, weil ich an PayPal gedacht habe und die dann auch eben halt dieses Skript haben, was du einfach integrierst, dann poppt dein Button da auf, also relativ simpel. Ich glaube, ein anderer spannender Markt, habt ihr euch mal mit Shopify befasst?
Ja, Shopify ist natürlich auch jetzt gerade während Corona durch die Decke gegangen, weil natürlich auch ganz viele kleine Händler jetzt sich online auch eine Vertretung basteln sozusagen. Haben wir uns auch schon angeguckt. Allerdings sehen wir da, dass die Masse der Online-Shops, gerade auch so von Shopify, eher Shops sind für normale private Endkunden und halt nicht spezifisch auf Gewerbekunden fokussiert sind, also B2B-Kunden, was wiederum die einzige Zielgruppe ist, die wir aktuell ansprechen. Obwohl natürlich viele Händler, beispielsweise wie Expert, die eigentlich eher in der Masse normale Endverbraucher als Kunden haben, die zupfen uns natürlich ständig am Ärmel und sagen, Mensch, öffne das doch bitte auch mal hier für alle und nicht nur für die, die ein Gewerbe haben. Aber das ist dann bei unserem Modell, weil wir gehen ja schon bewusst das Risiko ein, dass halt auch Geräte zurückgegeben werden könnten etc. Und das können wir so ein bisschen halt dadurch steuern und reduzieren, indem wir halt sagen, wir bedienen halt nur B2B-Kunden, die die Geräte eigentlich langfristig sowieso behalten wollen, weil sie die im täglichen Betrieb auch brauchen. Und da wird dann auch quasi die Auswahl an Online-Shops, die für uns relevant sind, auch deutlich wieder kleiner. Klar gibt es auch viele, da kannst du dann aussuchen, wie bei Notebooks Billiger beispielsweise, ob du Privatkunde bist oder Businesskunde, und dann werden dir auch nochmal andere Preise angezeigt. Also gar nicht mal, dass die günstiger sind, aber dann siehst du auch nur die Nettopreise. Und da können wir uns dann also auch entspannt mit einblenden lassen. Aber so die totale Eskalation in der Skalierung mit beispielsweise einem Standard-Button bei Shopify einzubauen, um dann wirklich für alle Shops da eine Vollintegration zu haben, das würde uns, glaube ich, auch, denn da kämen wir gar nicht hinterher und ist auch gerade noch nicht quasi die Zielrichtung von der Kundengruppe. Hm. Aber wer weiß, vielleicht sprechen wir in 5 Jahren nochmal. Gucken wir mal.
Sehr interessanter Punkt tatsächlich ist dann auch die Identifikation, von der du jetzt gerade gesprochen hast. Also ihr fokussiert euch auf die B2B-Branche und dort die richtigen Online-Shops zu identifizieren. Wir haben, ich sag mal, ziemlich viele. Wir machen zum Beispiel, wenn wir mit Kunden arbeiten, bevor wir überhaupt dem irgendwie erzählen, hey, wir machen jetzt für dich das oder das oder das oder das. Wir konzentrieren uns nicht auf Facebook oder auf Google. Wir konzentrieren uns auf den Channel, der am besten für den Kunden funktioniert mit dem besten Return. Und damit wir auch entscheiden können, auf welchen Channel wir uns zum Beispiel konzentrieren sollten, versuchen wir zu verstehen, was für Konkurrenten hat er überhaupt. Und ich sag mal, so eine Konkurrenten-Research kannst du nicht einfach nur machen, indem du zum Beispiel jetzt, weiß nicht, vielleicht das, was ihr jetzt gerade anbietet, dann in Google eintippen und dann schauen, was kommt auf den ersten 3 Seiten und dann sich damit zufrieden geben. Da braucht man vielleicht einen Crawler für Suchmaschinen oder vielleicht andere Prozesse. Was habt ihr so gefunden, um wirklich diese Partner zu oder diese potenziellen Kooperationspartner zu identifizieren?
Ja, zum Teil sind wir stumpf auf, also was uns so am ähnlichsten ist, ist halt Leasing. Und das Schöne ist, dass Leasing aber halt noch ziemlich oldschool unterwegs ist. Also die versuchen teilweise im Frontend irgendwie eine dynamische Webseite zu zeigen, aber hinten im Maschinenraum ist halt trotzdem ein Kuddelmuddel an 1000 Altsystemen, die irgendwann mal miteinander verknüpft wurden, wo keiner weiß, was passiert, wenn man hier jetzt den Stecker zieht. Was dazu führt, dass die halt höhere Fixkosten haben und deswegen gar nicht diese kleinen Produkte machen können. Aber da haben wir dann auch erstmal geguckt, Mensch, in welchen Branchen sind die eigentlich unterwegs? Haben die hier vielleicht sogar die ein oder andere Referenz genannt an Händler oder Hersteller, wo wir vielleicht auch mal anklopfen können? Aber ansonsten laufen wir auch teilweise wirklich stumpf durch die Stadt und gucken uns die Läden an und denken, ach, guck mal hier, die haben doch bestimmt auch nochmal eigene Geräte, die passen könnten. Und auf LinkedIn, da bin ich die ganze Zeit am Rumspringen und guck. Aber da muss man auch sagen, dass viele von den etablierten Playern gerade erst anfangen, sich dort überhaupt eine Präsenz aufzubauen. Da kann man dann auch gar nicht so viel abgucken, sage ich mal, oder an Kunden gewinnen.
Mhm. Habt ihr irgendwie mal so, weiß nicht, so Search Queries ausprobiert, wie zum Beispiel Gewerbe and, weiß nicht, Leasing and dann ein anderes Keyword, Elektrogeräte, und das mal in Google so reingeschossen, dann mal geschaut, was dann so bei rumkommt?
Ja, da haben wir mal eine Marketingagentur gefragt, dass die mal einfach mal so ganz grob so für 50 Begriffe mal schauen, wie viele Treffer gibt es da eigentlich auf Google, wie teuer sind da die ganzen Geschichten. Und ja, da wird's, aber da haben wir haben es noch nicht bei uns umgesetzt und auch nicht SEO-mäßig bei uns irgendwie integriert, weil halt für uns so dieser klassische Funnel bisher noch nicht so relevant war, dass jemand sagt, MacBook leasen oder mieten bei Google und dass wir dann gleich aufpoppen. Weil wenn, dann müsste einer schon eingeben, Geschäftskunde, MacBook leasen, inklusive Versicherung, also da ist es noch schwer, sich zu differenzieren. Wir haben natürlich die naive Wunschvorstellung, dass man irgendwann generell dieses Wort Flexen tatsächlich auch etabliert am Markt wiederfindet und das als eigenes Finanzinstrument dann auch irgendwie überall bekannt hat. Aber das ist sicherlich noch ein langer Weg. Aber noch haben wir, wie gesagt, diesen Vorteil, dass im Grunde die Händler sowieso für uns die Kunden in den Funnel kippen.
Aber ich meinte jetzt eigentlich tatsächlich die Händler zu identifizieren, also die wirklichen, weil irgendwann, wenn ihr, ich sag mal, ihr kommt ja irgendwie an Grenzen, wenn ihr jetzt nur in der Stadt rumläuft und dann schaut, okay, arbeiten wir schon mit dem Geschäft zusammen oder arbeiten wir mit dem Geschäft zusammen, weil angenommen, okay, jetzt, du bist jetzt in Hamburg und du hast jetzt, weiß nicht, in Dresden oder sowas, ne, da hast du ja jetzt dann kein Rumlaufen. Habt ihr da zum Beispiel, ich habe jetzt zufällig nebenbei einfach mal bei Google diese Search Query gemacht und dann habe ich schon jetzt 10 Seiten an Treffer bekommen mit Online-Shops aus Deutschland, die zum Beispiel für den Begriff Elektrogeräte ein Leasing anbieten für B2B.
Doch, da hatten wir tatsächlich mal einen, der hat uns geholfen, der hat uns da auch Listen erstellt für Kaffeezulieferer, also Kaffeemaschinenzulieferer, Werkzeughändler und so. Der hat die auch irgendwo rausgezaubert, wahrscheinlich auch halbwegs professionell. Da habe ich dann selbst zu wenig Ahnung von. Ich sage immer den Leuten sonst einfach, gebt einfach Siebträgermaschine ein und eine Stadt eurer Wahl, von mir aus Dortmund, Leipzig, München oder Buxtehude, und guckt einfach mal, was aufploppt, und dann kommen bestimmt pro Stadt irgendwie 10 Treffer und dann ruft die doch einfach mal stumpf nacheinander an und guckt, was passiert. Also wenig professionell, wie du merkst, sondern eher so ein bisschen Guerilla-mäßig hier und da mal stochern und gucken, was hängen bleibt. Aber ja, funktioniert bisher eigentlich auch ganz gut.
Dann zeige ich es dir einfach nach dem Podcast. Ich glaube, das hilft euch ein bisschen.
Ja, gerne.
Noch ein bisschen,
ich
glaub, mehr
da. Ja, können wir viel von euch lernen. Ja.
Sehr cool, sehr cool. Und jetzt sind die Pläne praktisch, es geht jetzt Richtung Millionen, also Millionen Elektrogeräte beziehungsweise Geräte, die ihr flext.
Genau. Also kann auch sein, dass dieses Jahr vielleicht sogar schon ein paar Millionen dazukommen, je nachdem, wie viele von den Händlern, die auch gerade in der Pipeline sind, noch aufspringen und wann sie aufspringen, weil dann natürlich auch das Problem ist, je größer der Händler, desto länger der Entscheidungsbaum bei denen und die Zeit, bis da alle Abteilungen mal raufgeguckt haben, insbesondere wenn die eine Legal-Abteilung nochmal draufsetzen, dann dauert es nochmal ewig. Ja, deswegen sind wir mal gespannt, ob jetzt im ersten Halbjahr schon auch noch ein paar von den ganz Großen mit aufspringen, die tatsächlich schon Interesse haben, aber auch selbst nicht den Druck unbedingt, dass es jetzt wirklich ganz schnell passieren muss. Uns kann es natürlich nicht schnell genug gehen, aber das Jahr wird auf jeden Fall ein gutes.
Tja, sehr cool. Ja, also wenn, ich sag mal, jetzt jemand aus unserem Netzwerk, auch einer der Zuhörer, sich das mal näher anschauen möchte, Flexvelop, ihr findet die URL ohnehin bei uns in unseren Postings wie immer und im Blog und im E-Mail-Newsletter. Ich denke mal, ihr könnt den Hans bestimmt auch bei der einen oder anderen Frage auch gerne kontaktieren. Spammt ihn nur nicht voll. sonst, was gibt's da großartig zu sagen? Also ich danke dir riesig für deine Zeit heute.
Herzlichen Dank.
Ich danke den Zuhörern für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt viel Mehrwert in der Episode gefunden. Ich glaube, so einen geilen Akquise-Kanal, den haben wir alle lange nicht mehr gehört, dass er praktisch sich zurücklehnen kann und die Händler arbeiten für ihn. Aber nein, da steckt auch, ich sag mal, ordentlich Struktur hinter, wie ihr das macht. Ja, genau. Also wir haben das immer so, dass der Gast das letzte Wort hat. Was auch immer du kommunizieren willst, feel free. Und ich sage ja, danke und ciao.
Tausend Dank für die Einladung. Genau, schreibt mir gerne alle einfach auf LinkedIn. Ich freue mich über jede Anfrage. Bleibt gesund und happy flexing.